herzlich willkommen. Hier ist Connex, der Podcast für politische Klugheit. Am Mikrofon Nina Hinkeldein.
Die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 wurden massiv beschädigt. Zunächst gab es einen Druckabfall in beiden Strängen der Pipeline Nord Stream 1. Kurz darauf ereignete sich auch in der Pipeline Nord Stream 2 ein Druckabfall. Vieles deutet auf einen Sabotageakt hin. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem gezielten Angriff und droht mit einer stärkstmöglichsten Reaktion. Einige deutsche Qualitätsmedien raunen bereits verschwörerisch, es könne der Russe gewesen sein, um beispielsweise die Gaspreise weiter nach oben zu treiben. Ich frage mich, ob es noch andere Tatverdächtige geben könnte. Wer profitiert wirklich von dem Anschlag auf die europäische Energieversorgungsmöglichkeiten Nord Stream 1 und 2? Darüber spreche ich heute am 28.09.2022 mit dem Volkswirt, Bestsellerautor und Chefredakteur der Nachdenkseiten Jens Berger. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo Nina, grüß dich.
Grüß dich. Sag mal, was ist da los in der Ostsee?
Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Nachricht hatte mich auch sehr überrascht. Ich meine, dass die USA etwas mittelfristig oder langfristig gegen Nord Stream 2 unternehmen würden, das stand ja schon im Raum, schon seit längerem. Das ist ausgerechnet jetzt passiert, wo durch die Pipelines ohnehin kein Gas transportiert wird, war allerdings eine Überraschung.
Du meinst, es stand im Raum seit längerem, da zielst du auf den Antrittsbesuch des 9. deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in Washington D.C. an.
Genau.
Der ja dann der gemeinsam mit Joe Biden ja eine Pressekonferenz gegeben hat am 7.2. Und da hat ja der Biden ja im Grunde genommen schon so Andeutungen gemacht, ne?
Genau. Er hat ja verklausuliert gesagt, also irgendwas lassen wir uns da schon einfallen. Glaub mir, dass wir das schaffen. Aber es war ja nicht nur Biden. Von Victoria Nuland kam ein paar Wochen vor diesem Biden-Zitat nahezu wortgleich die gleiche Aussage. Und das Ganze hat ja auch schon ein längeres Vorspiel. Das ging ja schon. Es gibt diese Aussagen von Condoleezza Rice damals noch, die das unbedingt verhindern wollte. Und wir erinnern uns ja noch an diese ganzen Querelen in der Bauphase und in der Zulassungsphase, die ja zum Schluss dann auch erfolgreich waren. Es war ja auch nicht dann, in der Endphase war es ja nicht nur die USA, es war ja auch Polen, das sich da massiv quergestellt hat. Die Dänen waren auch dagegen, die Balten sowieso. Deutschland war eigentlich auf EU-Ebene zusammen mit Frankreich, muss man sagen, eigentlich ja das einzige Land, das nachhaltig Nord Stream 2 dann noch verteidigt hat. Gegen massiven Widerstand auch in den Medien. Man kann Angela Merkel ja vieles vorwerfen, aber da hat sie ausnahmsweise mal Rückgrat bewiesen. Und was ich im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch nicht gedacht hätte, dass sie das wirklich durchzieht und dass Nord Stream 2 fertiggestellt wird.
Wer profitiert denn jetzt von diesem Anschlag?
Das sind ja verschiedene Ebenen. Also erstmal jetzt direkt, was jetzt die Gaslieferungen angeht an Deutschland. Vor allen Dingen an Deutschland. Wie gesagt, andere Länder sind ja auch betroffen. Es ist ja nicht nur Deutschland. Die Niederlande und Frankreich vor allen Dingen sind ja auch an Nord Stream 2 beteiligt. Auch was die Verteilung der Gasmengen angeht. Und dann Nord Stream 1 übrigens auch, das dürfen wir ja nicht vergessen. Nord Stream 1 ist ja auch betroffen. Nord Stream 1 ist ja sogar jetzt komplett zerstört. Bei Nord Stream 2 ist ja zumindest eine Röhre wohl offenbar noch betriebsbereit. Ja, das sind natürlich die Staaten, die vor allem profitieren, die uns jetzt Gas liefern.
Und das wäre?
Das ist vor allen Dingen die USA, die bei diesem verflüssigten Gas, das über Tanker geliefert wird, diesen LNG, drauf und dran ist, die Nummer 1 zu werden. Ich glaube, Ende des Jahres schon sind sie Nummer 1, was die Lieferung nach ganz Europa angeht. Deutschland baut ja gerade eben erst seine LNG-Terminals. Da wird es mittelfristig, wird Deutschland auch von den USA dann komplett abhängen, was die Gaslieferungen angeht. Und es sind dann natürlich auch Staaten, die wie Norwegen, die Niederlande, die ich jetzt nicht unbedingt zu den Verdächtigen für diese Sabotageakte zählen würde, aber die natürlich auch davon profitieren, dass sie massive Erdgaseinnahmen haben.
Und wenn jetzt die Nord Stream, was hast du jetzt, die 1 ist komplett zerstört? Oder?
1 ist komplett zerstört, genau.
Und das bedeutet ja im Prinzip auch, also für die deutsche und europäische Energieversorgung, im Grunde genommen ist ja jetzt, die Lieferungen sind ja jetzt erstmal ausgeschlossen. Es gab ja jetzt ganz viel Druck hier in Deutschland von den Unternehmen und auch von der Bevölkerung, Nord Stream 2 zu öffnen. Das fällt ja jetzt flach. Ja. Und das bedeutet doch dann letztlich, wenn wir Fracking-Gas bekommen, also aus den USA und auch ein Tröpflein aus Katar oder so, ja, das bedeutet ja eine Vervielfachung des Preises gegenüber der Pipeline-Gase. Was heißt das in Zahlen? Also wie muss man sich das vorstellen als Verbraucher?
Ganz genau, also du... Jetzt also ganz grob sagen, dass dieses LNG um den Faktor 8 teurer ist als russisches Erdgas zu normalen Preisen. Also was wir im letzten Jahr bezahlt haben, da gibt es spezielle Gründe, warum das Gas damals auch schon relativ teuer war. Das darf man jetzt nicht als Basis nehmen. Als Basis musst du da beispielsweise so die Jahre 2016 bis 2020 nehmen, als das Gas ja hier relativ günstig war. Und dazu muss man natürlich sehen, dass die deutsche Industrie, vor allen Dingen die Schwerindustrie, natürlich von diesem relativ günstigen Energiekosten, das ist eigentlich ihr Rückgrat, kann man sagen.
Und das hat sich ja jetzt dann erledigt mit diesem Rückgrat, nicht wahr?
Das hat sich jetzt erledigt. Also die Diskussion hatten wir, das ist schon Urzeiten her, als Lohnnebenkosten, als das noch ein Thema war. Schon damals, wenn man sich hier gerade, also in meiner Region sind ziemlich viele Automobilzulieferer, die international im Wettbewerb stehen, beispielsweise mit Betrieben in der Türkei. Die Arbeitsplätze wurden nicht in die Türkei verlagert, weil dort das Personal so viel günstiger ist. Es ist günstiger, aber die Personalkosten spielen da keine so große Rolle, sondern es sind die Energiekosten. Und die Energiekosten waren damals halt in der Türkei schon wesentlich günstiger als in Deutschland. Also Deutschland war noch nicht mal das teuerste Land, was halt nachhaltig zur Schädigung des Wirtschaftsstandorts Deutschland geführt hat. Und da können wir uns jetzt vorstellen, wenn das jetzt sich verachtfacht, sich verzehnfacht, die Energiekosten, und wir reden hier erstmal nur von Gas und nicht von Strom, was ja auch noch dranhängt, kann man sicherlich erahnen, auf was das hinausläuft. Also das ist die Deindustrialisierung Deutschlands.
Ja, die schreitet jetzt in großen 7-Meilen-Stiefeln voran.
Zumindest für alle Bereiche, wo halt Energiekosten eine relevante Größe sind.
Ja, und das lässt sich jetzt auch nicht mehr aufhalten, ne?
Nein.
Durch die Sprengungen.
Nein. Ja, ich weiß, also ich habe da zu wenig jetzt Kenntnisse, inwieweit das Ganze reparabel ist. Der Tagesspiegel hat heute Quellen, die wohl aus der Nähe des Bundeskanzleramts kommen sollen, zitiert, die gesagt haben, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr reparabel ist.
Beide nicht.
Liegt wohl daran, dass, wenn überhaupt, müsste das sehr schnell repariert werden. Denn jetzt läuft, sozusagen, wenn das Gas erstmal raus ist. Salzwasser rein, genau. Mhm. Dann hast du eine Korrosionsgefahr und dann kannst du eigentlich die ganze Pipeline, die ja, ich weiß nicht, 8 bis 10 Milliarden hat das Ganze ja auch noch gekostet, die ist dann sozusagen Schrott.
Ja, das sind ja tolle Aussichten. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir von einer Deindustrialisierung sprechen, heißt es ja im Grunde genommen, die Firmen, die können, wandern ab, die anderen gehen pleite, wir bekommen hier eine Massenarbeitslosigkeit und Preise für Alltagsprodukte, die eigentlich kein Mensch mehr zahlen kann, richtig?
Richtig, genau. Eine ähnliche Entwicklung haben wir, wenn auch mit unter anderen Vorzeichen, ja in Großbritannien gehabt. Da wurde die Deindustrialisierung aus ideologischen Gründen, angefangen von Thatcher, dort durchgezogen. Und wir entwickeln uns jetzt gegen unseren Willen zu einem zweiten Großbritannien.
Da fällt einem nichts mehr dazu ein.
Da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein.
Jetzt rätseln ja die Mainstream-Medien, oder was heißt rätseln? Es sind ja schon Verschwörungen im Raum, der Russe sei es gewesen. Für wie möglich hältst du das? Also gerade unter den Bedingungen, die dort in der Nähe von Bornholm, die dort herrschen. Also es ist ja, du hast ja in einem deiner letzten Artikel darüber geschrieben, dass gerade dort ist das Binnenmeer eigentlich sehr stark überwacht. Kannst du dazu noch mal näher was erzählen?
Genau, also erstmal vorab, also ich grundsätzlich traue ich auch den Russen jede Schweinerei zu, aber hier fehlt mir ganz einfach das Motiv. Welches Motiv sollten die Russen haben, ihre einzige Lebensader, mit der sie auch noch auf Deutschland Druck ausüben können. Wenn man es jetzt mal im geostrategischen Sinne sieht, warum sollten sie die zerstören ohne Not? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Aber jetzt kommen wir zu deiner eigentlichen Frage. Also man kann sich das so vorstellen, die Ostsee, ich bin selber übrigens in den 90er Jahren, war ich bei der Bundesmarine und bin da auf der Ostsee rumgeschippert. Also da spreche ich sogar so ein bisschen hier so aus dem Nähkästchen. Die Ostsee ist extrem dicht überwacht, was passive und aktive sowohl Sonarsensoren angeht, als auch was Unterwassermikrofone angeht. Denn die Ostsee war ja im Kalten Krieg, war sie ja auch schon so ein Brennpunkt der militärischen Interessen zwischen dem Ost- und zwischen den Westblöcken. Und das hat sich dann auch so fortgesetzt. Auch weil Schweden ja nie bislang ja immer noch kein NATO-Mitglied ist. Die haben also separat zu den NATO-Strukturen, haben die ihre eigenen dort Sensorentechnik und Warntechnik aufgebaut. Die Dänen sind da relativ aktiv, die Deutschen natürlich auch. Die Amerikaner über die NATO-Strukturen sind da auch sehr, sehr gut vernetzt. Also man kann, wenn ich es mal so ein bisschen übertreibe, du kannst in der Ostsee kannst du keinen Furz lassen, ohne dass irgendein Mikrofon oder irgendein Sensor das aufzeichnet.
Ja, und da stellt sich ja für mich schon die Frage, wenn es denn jetzt doch der Russe gewesen sein soll, wie hat der es denn geschafft, an diesen ganzen Mikrofonen und allen möglichen Überwachungsstationen vorbeizukommen, insbesondere wo ja auch dort vor kurzem noch ein Manöver der US-Navy stattgefunden hat. Also wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie schafft das der Russe?
Ja, wir wissen ja, der Putin ist ein Teufelskerl.
Ach
der
so.
Kann alles, ne?
Ja. Okay.
Also eine andere Erklärung habe ich dafür auch nicht.
Also der hat sich dahin gebeamt und vorbei an allen,
ernsthaft, du musst jetzt auch davon ausgehen, dass bei der momentanen Sicherheitslage, wie ich es jetzt mal so ein bisschen euphemistisch sagen würde, garantiert der Hafen von Kaliningrad und St. Petersburg, dass die beiden Häfen, dass die nahtlos überwacht werden von der NATO. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass dort keine U-Boote beispielsweise sind von irgendwelchen NATO-Ländern, die dort wirklich alles aufzeichnen. Zusätzlich zu dem ohnehin vorhandenen Sensornetz, das es ja auch gibt. Also da wird kein Schiff und auch kein U-Boot wird dort diese Häfen verlassen können, ohne dass die NATO das alles schwarz auf weiß hat. So, wie will man einen solchen Anschlag auf eine Pipeline durchführen? Das ist ja jetzt überhaupt nicht banal, sondern es ist ja technisch hochaufwendig.
Ich wollte gerade sagen, da braucht man ja auch technisches Equipment und das hat ja auch nicht jeder gerade so parat, was man dann vor allem so unbemerkt dort vorbei transportieren könnte.
Genau, ich hab mich da mal so ein bisschen eingelesen heute nochmal, also die Möglichkeiten, die es da gibt, also sind neben Kampfschwimmern, ist dann noch so eine unbemannten U-Boote, die brauchen allerdings eine Basisstation, also sprich ein Schiff, ein Überseeschiff, das die steuert. Die Russen haben auch so eine Geräte, allerdings müssen die sogar Huckepack transportiert werden, sei es jetzt in einem großen Trawler oder sei es durch ein anderes U-Boot. Und dass sowas jetzt unbemerkt irgendwie vor Bornholm dort auftauchen kann, also das gehört wirklich ins, das ist eine Verschwörungstheorie.
Es ist sehr schlecht vorstellbar. Jetzt kommt die Verschwörungstheorie aber aus den Leitmedien. Also die Welt hat sich da ja aus dem Fenster gelehnt und ich glaube der Tagesspiegel wohl auch. Jetzt ist stellt sich natürlich die Frage, also der normale Menschenverstand, wenn man jetzt dir zuhört, deine Erläuterungen, dann sagt einem ja der normale Menschenverstand, okay, der Russe kann das ja so irgendwie nicht unbedingt hinbekommen haben. Jetzt haben die sich aber aus dem Fenster gelehnt. Wie wollen die zurückrudern? Wollen die überhaupt zurückrudern? Oder benutzt man jetzt diese Angelegenheit, wie soll man es sagen? Ich hatte da vorhin einen kleinen Beitrag gemacht, aber ich will es jetzt gar nicht so aussprechen. Also inwiefern werden die, ich nenne das auch ruhig mal Kriegsparteien, das jetzt nutzen, um auch hybrid sozusagen den Krieg fortzuführen?
Ja, da sind wir jetzt natürlich im Bereich der Spekulation. Also meine Vermutung ist, dass dort nie ein Verdächtiger irgendwie genannt werden wird. Das wird jetzt erstmal 2 Wochen dauern, bis das Gas weg ist. Dann werden dort irgendwelche Untersuchungen vor Ort vorgenommen werden. Was die ergeben sollen, ist mir ein Rätsel. Ich meine, dass die Pipeline gesprengt wurde, steht ja eigentlich fest. Allein auch schon aufgrund der seismologischen Aufzeichnungen. Also Was will man da rauskriegen?
Da gab es einen Seismologen aus Schweden, der Björn Lund, der hat ja schon direkt von einer Sprengung gesprochen.
Genau. Und wie gesagt, also ich gehe mal davon aus, dass das Ganze einschlafen wird, also zumindest jetzt so auf Basis der konkreten Ermittlungen, und dass es einfach dann im Raum stehen bleibt. Das ist ja auch ganz angenehm für die interessierten Gruppen, dass unsere Infrastruktur gefährdet ist, und da gibt es ja auch noch den bösen Russen, ohne dass man jetzt Beweise oder Belege dafür hätte, dass Russland irgendwie dahinter stehen könnte, sondern dass man das einfach im Raum stehen lässt.
Ja, so arbeitet man das ja seit geraumer Zeit immer wieder mal.
Wie gesagt, ich hatte es in meinem Artikel ja auch geschrieben, also du hast auf der einen Seite hast du Russland, das sicherlich die Hardware dafür hat, also die Möglichkeiten hat, aber es fehlt das Motiv, es fehlt jegliches Indiz, dass die Russen da vor Ort gewesen sein könnten. Auf der anderen Seite hast du einen Staat wie die USA, die sowohl ein sehr, sehr starkes Motiv haben, die zweifelsohne die Hardware haben, die Skrupellosigkeit haben, so etwas durchzuziehen, und die auch noch vor Ort waren zu der Zeit mit genau den militärischen Verbänden, die man für sowas braucht. Also eigentlich, wenn man jetzt so das mal gegenüberstellt, nach gesundem Menschenverstand, sollte die Sache klar sein. Also auch ein Kommissar, der jetzt in Richtung Russland ermittelt, den müsste man wahrscheinlich entlassen.
Ja, das bringt mich dann direkt zu der Frage oder zu der Überlegung, wenn dieser Elefant, der ja jetzt durchaus groß und breit im Raum steht, wenn die Bundesregierung Deutschlands diesen Elefanten dort so stehen lässt, was bedeutet das denn politisch? Also es ist ja im Grunde genommen, wenn wir mal davon ausgehen, dass derjenige mit dem stärksten Motiv, und das sind ja wirtschaftliche Motive durchaus, wie geht man da weiterhin miteinander um? Wird Olaf Scholz und sein Kabinett darüber hinwegtanzen? Also diese Verbindung Deutschland-USA, also USA, unser Freund, hat jetzt aber vielleicht einen Anschlag auf die europäische Energieversorgungsstruktur gemacht. Also wie geht man damit politisch um?
Oh, da wird nichts passieren, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich meine, wir haben das erlebt bei der NSA-Affäre, als unter anderem die Kanzlerin abgehört wurde. Wir haben es vorher erlebt, die Cable-Leaks, die haben ja schon ergeben, dass die USA hier aktiv Wirtschaftsspionage in Deutschland betreiben. Dem ist auch überhaupt nichts gefolgt auf praktischer Ebene. Deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass es auch so bleibt. Die USA sitzen ganz einfach am längeren Hebel. Deutschland hat halt nicht das Rückgrat, sich gegen die USA zu stellen. Wahrscheinlich auch, weil die Politik Angst vor den Folgen hat. Denn sowas kann ja nicht unbeantwortet bleiben. Wenn die Bundesregierung öffentlich sagen würde, unser bester Freund hat einen Anschlag im Rahmen eines Wirtschaftskriegs auf uns unternommen, was ja de facto dann der Fall ist, wenn sich das erhärtet, dann müssten dem ja, die müsste ja irgendwas folgen. Es ist ja die Einheitsmeinung aller Parteien, eigentlich außerhalb der, außer der AfD vielleicht, ist ja, dass sich an unseren tollen Beziehungen in Anführungszeichen zu den USA nichts ändern soll.
Naja, wobei, Oskar Lafontaine.
Ist kein Parteimitglied mehr.
Richtig, der ist nicht, aber seine Frau immerhin.
Sie hat in der Linken ja mittlerweile auch nichts mehr zu sagen. Und die Mainstream-Linke, die sehe ich da auch auf genau diesem Kurs.
Aber dieses schale Gefühl, das müsste doch selbst bei diesen Leuten bleiben. Also wenn doch unser Freund uns angreift, um sozusagen...
Ja, das verdrängt man. Das wird wie die abhängige Ehefrau sein, die über offensichtliche Indizien für die Affären ihres Mannes dann hinwegsieht, ne? Weil sie der Meinung ist, dass sie keine Alternative dazu hat. Deshalb steht man es dann durch.
Aber glaubst du denn, also egal wie die dieses Szenario später aufbauen, im Moment, wie gesagt, da ist es ja durch die Blume gemunkelt, der Russe, glaubst du, dass dieses verschwörerische Narrativ verfängt in großen Teilen der Bevölkerung, oder glaubst du, dass es da eher zu offensichtlich ist, dass eben das nicht mehr so stark verfangen kann?
Sagen wir es mal so, es sind diejenigen, die ohnehin kritisch sind, die dieses Narrativ mit Sicherheit nicht glauben. Und diejenigen, die ohnehin alles glauben, was in den Medien einem aufgetischt wird, die werden auch dieses Narrativ glauben. Also da bin ich leider sehr pessimistisch. Denn du hast ja, also ich hab Trotz intensiver Suche habe ich keinen einzigen Artikel in der Deutschen Zeitung heute gefunden, der irgendwie auch nur auch nur im Hauch eine Spekulation äußert, dass die USA dahinter stecken könnten. Gab es nicht. Ich glaube, die Berliner Zeitung war das Einzige, die irgendwas Kritisches gebracht haben, aber die gehören ja auch schon länger nicht mehr dem Mainstream an. Und so werden wir im Endeffekt werden halt nicht die Mainstream-Journalisten, sondern wir, liebe Nina, werden wir die Verschwörungstheoretiker sein.
Ja, es ist wirklich ungeheuerlich, ja. Ja. Die Frage ist ja, oder die eine Frage, die ich mir auch noch stelle, ist dieses Leck, warum eigentlich jetzt, zu diesem Zeitpunkt?
Ja, auch da kann man natürlich nur spekulieren. Also erstmal gibt es eine Koinzidenz. Ein Tag vorher wurde die Baltic Pipe eröffnet. Das ist diese Pipeline, die
Norwegen,
Polen,
ne?
Die von Norwegen, Dänemark und Polen versorgt, was ja auch schon mal ein schönes Zeichen ist. Und dann, jetzt muss man natürlich so ein bisschen um die Ecke denken, jetzt gerade bei den Protesten, die in Deutschland ja so langsam beginnen, war ja die Öffnung, die Forderung nach einer Öffnung von Nord Stream 2 war ja immer so eine Kernforderung.
Ja.
Das war eine Alternative, die man jetzt auf die ganze Situation, auf die wir jetzt im Winter vor allen Dingen zuschlittern, die dann eine Lösung wäre. Diese Lösung gibt es jetzt nicht mehr. Mittelfristig, langfristig gibt es diese Lösung auch nicht, denn was wird beispielsweise im nächsten Jahr passieren? Nehmen wir mal an, der Krieg aus dem Krieg in der Ukraine wird aus dem Heißen, wird dort ein Frozen Conflict.
Mhm.
Die Sache wird wieder ein bisschen
runtergekühlt.
Runtergekühlt, genau. Die Forderungen aus der Industrie und natürlich auch der Bürger nach bezahlbarer Energie, die werden ja bleiben.
Ja.
Und jetzt ist natürlich ein idealer Zeitpunkt, um das schon, ja, bevor diese, ja, Forderungen manifest werden. Und
bevor der Druck zu hoch wird.
Bevor der Druck zu hoch wird, genau, richtig, da jetzt ja Fakten ganz einfach zu schaffen.
Ja, das heißt ja dann für die Bevölkerung Deutschlands, eigentlich ja auch zum Teil für die Bevölkerung Europas, dass die Kernforderung ist jetzt quasi geschreddert worden. Wofür gehen wir dann noch auf die Straße? Heißt das im Endeffekt, die Proteste werden dann automatisch einschlafen? Oder wie siehst du denn das nächste halbe Jahr diesbezüglich?
Ja, sie werden sich in eine, ja, Mainstream-konformere Richtung entwickeln. Es wird dabei bleiben, wie es jetzt die Linke beispielsweise die Proteste ja so apostrophiert, nach sozialen Forderungen. Gasumlage weg, Hilfen für arme Haushalte, sowas wird natürlich dann trotzdem gefordert, aber andere Sachen, die stehen ja dann realistisch gar nicht zur Debatte. Vor allen Dingen, was die Industrie angeht, was das Sterben der Industrie angeht, denn preiswerte Energie werden wir auf voraussehbare Zeit nicht mehr haben.
Und du als Volkswirt, die Einschätzung auch jetzt zu den Entlastungspaketen, ich meine, das sind ja immer nur Tropfen auf heißen Stein. Wie muss ich mir denn Deutschland in einem Jahr vorstellen? Also jetzt auch mal ganz hart gesprochen für die Leute, die am unteren Rand der Verdienstmöglichkeiten sich bewegen. Für die hat sich doch so ein Energiepaket von 300 Euro, ich meine, das hilft ja vorne und hinten nicht. Und auch Erhöhungen von Wohngeld, ich habe jetzt gehört, das soll verdoppelt werden, habe ich heute gelesen. Aber selbst die Verdopplung, auch das fängt ja nicht auf, was jetzt auf uns zukommt. Zumal wir haben jetzt die hohen, und die steigen ja sowieso die ganze Zeit schon. Jetzt haben wir ja dann vorhin schon gesagt, die Fracking-Gas-Transporte, die sind ja dann auch nochmal, ja, eine Verachtfachung, eine Verzehnfachung. Ich meine, wie sieht es für die Menschen hier im Land aus in einem Jahr?
Das ist ein gigantischer Wohlstandsverlust. Also ich denke mal, dass die Politik es irgendwie so hindeckeln wird, dass zumindest die Haushalte dies wirklich nicht bezahlen können, dass denen zumindest so weit unter die Arme gegriffen wird, dass sie jetzt ja so auf Hartz-IV-Niveau durchkommen. Also sprich, dass sie jetzt nicht in Konkurs gehen müssen.
Also auf Bürgergeldniveau heißt das ja ab Januar.
Jetzt heißt es auf Bürgergeldniveau, richtig. Also dass da, weil ansonsten würde wahrscheinlich die Gesellschaft komplett auseinanderbrechen. Die Haushalte, die eigentlich die wirklichen Opfer dieser Politik sind. Das ist natürlich der Mittelstand, vor allen Dingen der untere Mittelstand. Also diejenigen, die sich die Energiekosten rein rechnerisch leisten können, ohne dass das Konto jetzt Niet sagt, die allerdings dafür an allen anderen möglichen Ecken sparen müssen. Und das ist natürlich ein Wohlstandsverlust. Du kannst dir, wirst dir auf absehbare Zeit diverse Dinge, die du dir in diesem Jahr noch leisten konntest, wirst du dir, also als Angehöriger der Mittelschicht, wirst du dir in den kommenden Jahren dann nicht mehr leisten können.
Ja, aber nochmal zurück zu diesen Entlastungspaketen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Mittelschicht geht nach und nach flöten, das wird relativ schnell gehen mit den Abwanderungen oder mit den Insolvenzen. Da stellt sich ja dann schon auch die Frage, woher nimmt denn dann die Bundesregierung die Gelder, um diese Entlastungspakete überhaupt freizumachen? Also es muss ja irgendwo herkommen.
Ja, das ist eine interessante Frage. Irgendwie müssen sie Steuerquellen erschließen, anders wird es nicht gehen. Zumindest nicht, wenn sie sowas wie Schuldenbremse und schwarze Null nochmal ansatzweise ernst nehmen.
Würde das bedeuten, dass sie letztlich nicht nur Übergewinnsteuern, sondern auch eine Reichensteuer einführen müssten? Wäre das nicht die Konsequenz aus allem?
Eigentlich schon, bloß bei
Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Ja, weil solange die FDP in der Regierung ist, für 0,0.
Na gut, aber
warten wir mal ab.
Hältst du Neuwahlen für möglich?
Es drängt sich ja keine wirkliche Alternative auf, das ist es ja. Die CDU als größte Oppositionspartei und einzige Partei, die überhaupt eine realistische Alternative wäre momentan, rein rechnerisch, hat ja da keine großartig anderen Positionen. Selbstverständlich wird, wenn sich das Ganze sich jetzt forciert über den Winter hin, wird die in der CDU auch so ein bisschen Populismus groß werden und die werden dort mit irgendwelchen Forderungen an die Öffentlichkeit gehen. Aber was sollen sie innerhalb ihrer, sie sind ja auch innerhalb ihrer Ideologie gefangen, was soll sich da ändern? Aber es ist, ich meine, wenn überhaupt was kommt, ich meine, momentan ist es wirklich Spekulation. Von den Linken erwarte ich ja ohnehin nichts mehr.
Naja, okay, aber auf die wollte ich jetzt kommen, weil jetzt...
Ja, warte mal, ganz kurz noch vorher, bevor wir zu den Linken kommen. Meine Hoffnung, die ruht mehr so auf den Konservativen. Beispielsweise das Interview, das jetzt der Wolfgang Grupp gegeben hat, ist ja so ein richtig erzkonservativer Knochen, der allerdings jetzt für dieses gute, alte Konservative steht.
Ja.
Und da erwarte ich so ein Rollback, muss ich sagen. Das vielleicht auch in der CDU, wer weiß. Es fällt natürlich unglaublich schwer, das unter Mr. BlackRock Merz sich vorzustellen.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
ist schon klar, aber ich glaube, wenn was passieren könnte, wenn wir irgendwie eine Hoffnung auf Änderung haben, kommt sie eher von daher. Und nicht von denen, wo wir jetzt so kommen, zu den Linken.
Ja, okay, wobei, jetzt hatte ich ja mal so überlegt, wenn es Neuwahlen gäbe... Und mal angenommen, Sarah Wagenknecht säße in der Regierung nach Neuwahlen. Wäre ja jetzt nicht so ganz undenkbar. Ich meine, gut, mit dieser Partei, die sie da mit sich herumschleppt, im Ganzen...
Dann müsste eine neue Partei vorher gründen.
Sie müsste vorher eine Neugründung machen. Ja, hältst du das für realistisch, dass, wenn sie eine Neugründung machen würde, dass sie dann auch Teil der Regierung sein könnte?
Nein, mit wem soll sie denn? Welche Partei sollte denn mit ihr koalieren?
Ja, gute Frage, ne? Das stimmt schon. Ja gut, oder? Sie kriegen so viel Prozent.
Aber die Möglichkeit, die immer besteht, sei es jetzt durch eine noch nicht existente Partei, Sarah Wagenknecht oder wie auch immer wir sie nennen wollen, und auch durch die AfD, ist natürlich, dass durch Siege oder durch gute Zahlen bei Wahlen, bei Umfragen, dass dadurch natürlich die anderen Parteien vor sich hergetrieben werden. Das ist ein durchaus mögliches Szenario.
Ja, das denke ich mir auch. Zumal, wenn man jetzt nur mal Wagenknecht und ihren Kreis sieht, die haben ja auf jeden Fall einen hohen Zuspruch im Moment.
Ja.
Und die AfD wird auch immer stärker, also zumindest im Osten. Da könnte es, es gibt ja auch noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung.
Sarah Wagenknecht und der AfD?
Ja gut, der AfD, das gefällt mir auch nicht so gut.
Halte ich jetzt für sehr spekulativ.
Ja, okay. Ja, weißt du, man sucht ja so nach Strohhalmen irgendwie, um aus dieser Misere rauszukommen. Natürlich hat man da auch manche Gedankenexperimente dabei, die sind jetzt nicht ganz so realistisch.
Also mein Strohhalm ist ja immer, dass Politiker sind die größten Opportunisten, die es gibt. Und die hängen natürlich ihr Fähnlein auch immer gerne in den Wind, der gerade weht. Das Problem ist bloß, dass in den letzten Jahren der Wind nie aus der richtigen Richtung geweht ist. Sollte der Wind mal wieder aus der richtigen Richtung wehen und daraus auch eine steife Brise werden, dann denke ich mal, dass auch unsere großen Parteien durchaus anpassungsfähig sind und durchaus dazu in der Lage sind, auch mal was Vernünftiges zu machen. Aber dazu muss man sie natürlich zwingen.
Ja, das ist ein wunderbares Abschlusswort, würde ich mal sagen. Ich danke dir, Jens, dass du Zeit hattest für dieses spontane Gespräch.
Ja, ich danke dir für die Einladung. gerne. Das erste Mal, dass ich in deinem wunderbaren Podcast zu Gast bin.
Ja, und wahrscheinlich nicht das letzte Mal, nehme ich an. Denn ich habe ja mit dir ja noch ein paar Sachen vor. Ne?
Ja, ich weiß.
Okay, dann verabschieden wir uns von den Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.